Herzlich willkommen bei Unerhört Nah, dem Podcast des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Wir, das sind einmal ich, Nele,
und ich, Julia,
sprechen offen mit verschiedenen GästInnen über die Erfahrungen und Herausforderungen von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Erlebt mit uns, was es heißt, unerhört nah dran zu sein.
Heute kommt eine Folge mit Conny. Sie spricht mit Menschen, die sich gesellschaftlich für Betroffene und Angehörige engagieren.
Ja, also das Motto meiner kleinen Interviewreihe, die ich beisteuere zu dem Podcast des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch kranker Menschen, ist: Kein Mensch ist eine Insel. Das heißt, ich gucke so ein bisschen gesellschaftlich, erörtere mit Leuten, wie man Stigmatisierung begegnen kann, also Scham und Ablehnung. Gucke auch, wie kann man gemeinsam an einem Strang ziehen, dass man psychische Störungen lindert oder einfach Dinge wieder in Fluss bringt, Menschen wieder so ein bisschen stabilisiert und Halt gibt. Und ja, und heute bin ich bei Ihnen, Frank Elias, in Ihrer Wohnung in Bonn. Sie haben sich und Ihre Wohnung in dieses Programm Leben in Gastfamilien eingebracht. Mit am Tisch sitzt Klaus Fretter und auch Frau Wennekamp. Elke Wennekamp ist gekommen, die schon seit 10 Jahren Gastmutter ist. Ich weiß nicht, nennen Sie sich auch so?
Nö. Das wird nicht passen aufgrund des Alters. Ich bin ja teilweise jünger als meine Mitbewohner und deshalb lassen wir das als Mitbewohner. Wir sind eine Riesenwohngruppe.
Gastgeberin oder ja. Leben in Gastfamilien, abgekürzt LIGA, ist ein Programm des Landschaftsverbandes Rheinland. LVR bietet Menschen mit Behinderung Unterstützung in einem familiären Umfeld. Gastfamilien kriegen eine Aufwandsentschädigung und bei Bedarf auch fachlichen Rat. Im Moment, wurde mir gesagt, wohnen im Rheinland 170 erwachsene Menschen mit Behinderung, heißt es, in einer Gastfamilie. Ja, ich fange mal mit Ihnen an, Herr Elias. Was hat Sie bewogen, hier sich und Ihre Wohnung in dieses Programm einzubringen? Wie kam das?
Ja, also ich kenne das Projekt LIGA, Leben in Gastfamilien, schon einige Jahre. Eine Kollegin hat das damals auch gemacht.
Kollegin?
Ja, ich habe damals noch in einem Internat gearbeitet für schwer erziehbare Jugendliche in Bonn-Bad Godesberg für die Hebo-Privatschule. Und habe ich das erste Mal diese Berührung bekommen und war direkt völlig begeistert davon, weil einfach so eine Hinwendung, ich sag mal, dass Menschen mit Bedürfnissen oder Erkrankungen nicht im institutionalisierten Raum weggesperrt werden oder einfach verloren gehen, sondern man hat sie wieder in die Familien integriert. Und es ist einfach auch ein bisschen unsere Aufgabe. Ich glaube, der Staat kriegt das eh nicht auf Dauer hin, da glaube ich, wieder mehr Mithilfe zu leisten. Ne? Und dann habe ich das meiner Ex-Frau empfohlen, die gerade im Begriff war, auch ein Haus finanzieren zu müssen, und hat dann auch Menschen erfolgreich aufgenommen. Das ist also auch eine Win-Win-Win-Win-Situation. Und ich habe ja diese tolle Wohnung dann auch selber für mich entdeckt und war dann irgendwie in der Fragestellung, mache ich jetzt eine WG oder eben dieses LIGA-Projekt? Und habe mich dann natürlich für Zweiteres entschieden und bis jetzt auch nicht bereut, obwohl er aus dem Sauerland kommt. Das habe ich doch gemacht. Ich wollte eigentlich keine Sauerland-Witze machen. Ne?
Okay, dann frage ich mal Sie, was hat Sie, Sauerländer, dazu bewogen, hier bei dem Frank Elias einzuziehen? An welchem Punkt in Ihrem Leben standen Sie und was hat dafür gesprochen?
Ja, um jetzt beim Humor zu bleiben, ich bin bestochen worden. Nein. Ich werde 54 und bin kurz nach der Geburt meines einzigen Sohnes zum ersten Mal auffällig geworden. Das war 2011. Da habe ich dann auch meine Diagnose bekommen und war halt dann vor 3 Jahren zum letzten Mal in der LVR-Klinik, 3-mal insgesamt. Und ja, mir ist das einfach da aufgefallen auf den Bildschirmen im Foyer zum Beispiel, wo das so durchlief, ne, Leben in Gastfamilien, und es ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Ich musste dann ein Jahr mal überbrücken, da habe ich meine Wohnung verloren und habe über die Eingliederungshilfe in einem Wohnheim von der Caritas gewohnt. Und ja, mir war klar, ich war dann eben nach der Trennung von meinem Sohn und meiner Frau, habe ich halt dann einige Jahre alleine gelebt und Ich bin ein Familienmensch und brauchte halt einfach wieder ein Nest. Und dann habe ich mich daran erinnert und habe halt aus dem Wohnheim heraus mich da gemeldet, mich beantragt. Ja, und das ging dann alles recht schnell. Wir haben uns dann erstmal kennengelernt und als er dann die Tür aufmachte, der Herr Elias, war auch ein Wiedererkennungswert da, weil wir kannten uns. Wir hatten schon mal über Viktor Emil Frankl uns ausgetauscht auf dem Frankenbadplatz. Und
den Psychologen, der im KZ war.
Genau. Und ich lebe jetzt seit einem Jahr hier, ein gutes Jahr. Und finde es wunderbar. Also auch, das ist ja auch eine Traumwohnung und wir verstehen uns gut, wir reiben uns auch. Und
ja, da können wir gleich nochmal drauf kommen. War das denn so ein richtiger Anbahnungsprozess, den jetzt dieses Fachteam, was ja da begleitend oder im Hintergrund immer bereitsteht, initiiert hat? Wie lief das?
Ja, genau. Nachdem ich mich da gemeldet hatte, gab es ein Vorgespräch erstmal im Büro mit den Fachleuten, mit dem Fachpersonal. Und ja, eben aus diesem Wohnheim, wo ich herauskam, da sind zwei Damen, die also sowohl als auch bei der Liga und auch in einem Kardinal-Galen-Haus arbeiten. Die kannten mich also und hatten auch ja, eine Vorstellung von dem, was ich gerne hätte. Also ich wollte stadtnah wohnen und dann kam die Anbahnung. Also das heißt, das war damals auch die Frau Grüsant, mit der bin ich dann zusammen hier eben in die Wohnung gegangen. Habe den Herrn Elias dann nochmal persönlich und auch hier in der Wohnung kennengelernt. Dann gab es ein Probewohnen. Das haben wir aber auch relativ kurz gehalten. Also ich glaube, ich war eine Nacht mal hier und
damals gab es noch richtiges Essen bei mir. Ne? Das war nur so als Köder gedacht. Seitdem habe ich nicht mehr ordentlich gekocht hier.
Okay, da waren Sie überredet sozusagen.
Ja, da musste ich nicht mehr lange überlegen. Ja.
Und war das für Sie eine schwierige Entscheidung oder war das so Sympathie auf den ersten Blick?
Ach nein, ich bin ja im Sozialen schon viele Jahre tätig und bin ja Streetworker und Bewo-Betreuer und habe in der Behindertenhilfe gearbeitet. Also die Berührungspunkte, die waren von vornherein gegeben. Also da habe ich keine Kontaktscheue gehabt und war eigentlich neugierig und gespannt. Ne? Du hast eben die Bipolarität ausgespart, das darf ich, glaube ich, erwähnen. Das ist für mich halt auch ein Phänomen, das mich auch interessiert hat. Ne? Also ich beschäftige mich gerne mit Psychologie und dieses Phänomen der bipolaren Störung, das war mir noch ein bisschen neu und jetzt habe ich eine Menge darüber gelernt.
Ja, man könnte ja sagen, wenn Sie in dem Bereich tätig sind, wollen Sie gerade zu Hause Ihre Ruhe haben.
Ja, das könnte man eigentlich annehmen. Er ist ja auch in einer depressiven Phase gekommen, da hat er eigentlich gar nicht gesprochen. Ne?
Wie schön.
Das so stimmt, nein. Ja, für mich ist das eine Begabung. Es sind halt extreme Stimmungsschwankungen, aber die Herausforderung liegt ja darin, das zu meistern und
ja,
in die Ruhe zu kommen.
Also Sie sagen nicht, das ist eine Erkrankung oder eine Krise oder eine Störung, sondern eine Begabung.
Ja.
Die Ihnen manchmal vielleicht ein bisschen schwer am Hals hängt.
Ja, in der Vergangenheit, aber seitdem ich hier bin, eigentlich nicht mehr.
Okay.
Also, ja.
Nehmen Sie das Happy End schon vorweg. Aber End gibt es ja im Grunde nicht. Sie leben ja weiter hier. Behinderung würden Sie dann wohl auch zurückweisen?
Nee, ich trage den Behindertenausweis mit Stolz und Würde. Aber man beantragt den ja auch nur auf Zeit. Das ist ja damit nicht lebenslang festgelegt. Ne?
Ah ja.
Aber die Einschränkung hatte ich natürlich, klar.
Ja. Okay, gut. Frau Wennekamp. Ja. Ich beuge mich mal zu Ihnen rüber. Sie leben in Waldbröl mit Menschen zusammen, wechselnden Menschen. Also Sie machen da schon 10 Jahre. Ja. Sind Sie Gastgeberin in diesem Liga. Wie kam es bei Ihnen dazu?
Bei mir kam es dazu. Ich habe überlegt, wie kann ich meine Räumlichkeiten gut nutzen und trotzdem Menschen helfen. Und dann war der Zufall wieder mal meines Glückes Schmied. Es gab eine Annonce in der Zeitung, die halt diese Familien suchte, die psychisch erkrankte Menschen in der Familie aufnehmen und sie wieder so ein bisschen begleiten, zurück ins Leben und halt sich dafür interessieren. Und da habe ich mich halt beworben und dann ging es auch sehr schnell. Ich habe dann ein Bewerbungsgespräch gehabt und dann kam auch schnell eine Klientin, man hat dann sich unterhalten, es gab einen Besuch und man war sich also bei meiner ersten Klientin direkt sympathisch. Ja, und dann haben wir ein Probewohnen gemacht, über 4 Tage, meine ich, wären es gewesen. Und da stand eigentlich fest, also das passt. Und so bin ich dann zu meiner ersten Klientin gekommen.
Sie sagen ich, aber ich glaube, bei Ihnen stand auch noch eine Familie mit da drumherum, also die ja, das auch mittragen mussten.
Mein Mann, der leider schon verstorben ist, hat das noch mitentschieden damals, aber eigentlich war es so mein Baby. Und die Familie hat es natürlich mitgetragen, auch meine Kinder, die damals noch alle im Haus lebten. Aber die waren das auch. Mein Sohn hat mal so schön gesagt, ja, wir kennen es ja nicht anders, weil du hast ja schon immer sowas gemacht. Weil ich hatte mich damals auf Pflegekinder eingelassen und habe das sehr lange gemacht. Nur irgendwann muss man auch sagen, mit dem Alter muss man sich davon trennen, weil das passt dann einfach nicht mehr. Und ja, da bin ich dann in die Erwachsenen. Betreuung reingegangen und das war jetzt halt hier Lieder. Mhm. Und hat mir sehr gut gefallen, gefällt mir bis heute.
Ja, gleich kommen wir nochmal so auf Ihre Erfahrung. Welche Rolle spielt so eine Diagnose jetzt, wenn man da zum ersten Mal mit den Liga-Leuten ins Gespräch kommt?
Also ich höre mir das an, aber ich gehe da eigentlich ganz unvoreingenommen rein. Ich möchte erst den Menschen kennenlernen, weil das ist ein ganz anderes Bild als das, was auf dem Papier steht. Und da bin ich auch noch nicht enttäuscht worden. Es war meistens immer besser als das, was auf dem Papier geschrieben stand.
Ach.
So.
Ne? Also schon mal eine Diagnose, wo Sie erst mal gedacht hätten, huh, hallo.
Ja, habe ich erst mal gedacht, aber war da nicht so. Ne? Und man hat ja so seine Vorstellungen erstmal, aber das, wenn man dann mit den Leuten in Kontakt kommt, es ist ganz anders. Ich habe auch ganz viel die Fragen gehabt, das traust du dir zu, das willst du machen, hast du keine Angst? Und da fragt man sich ja schon, wie viele Horrorfilme Menschen gesehen haben, ne? Welche Ideen die so kriegen. Und dann ganz erstaunt waren, wenn man uns halt sah, weil man ja gar nicht unterscheiden konnte, wer ist wer. Mhm. Ne? Weil es ja ganz normal eigentlich war. Und das hat dann auch andere überrascht und ich sag mal, nur weil ich psychisch erkrankt bin, bin ich ja kein schlechter Mensch oder ein minderwertiger Mensch. Ich denke immer so, wenn man in diesem Metier tätig ist, es bringt allen was. Jeden, der damit zu tun hat, es ist nicht nur, dass man was gibt, man bekommt ja auch wieder. Man hat ja ein ganz anderes Miteinander, man blickt ja nachher ganz anders auf seine Umwelt, auf seine Mitmenschen. Also man wird viel sensibler. Mhm. Also ist so meine Erfahrung.
Wie viele Mitbewohnerinnen und Mitbewohner hatten Sie während dieser 10 Jahre, die Sie das schon machen?
Ich glaube 6 oder 7, weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich nie gezählt.
Männer, Frauen,
also alles, jung, alt, Männer, Frauen, Mädchen, alles da. Ne? Einige haben sich schon wieder verselbstständigt, also haben es geschafft, den Absprung in eine eigene Wohnung, wieder in die Selbstständigkeit reinzugehen. Auch eine Dame, also zu der ich auch heute noch Kontakt habe, die nach Solingen gezogen ist in ihre Wohnung mit ihren Katzen, die sich glücklich fühlt, die es wieder geschafft hat. Und das ist ja auch so ein Thema, ich sag mal, man möchte die Menschen ja nicht festhalten, man möchte sie auch wieder ein Stück weit integrieren in die Gesellschaft. Und und das ist ja toll, wenn es wieder klappt, dass die so selbstständig sind, dass die eine eigene Wohnung beziehen können und dann auch klarkommen mit allem und was dazugehört. Ne?
Jetzt haben Sie gerade so ein Ziel, das war auch eine meiner späteren Fragen, da gehe ich dann gleich auch mal zu Ihnen. Hat dieses Liga so ein Ziel, so ein niedergeschriebenes und haben Sie eins?
Also ich denke, man sagt erstmal, also man lässt erstmal den Bewohner ankommen und guckt, wozu ist er überhaupt in der Lage oder wo steht er? Und da versucht man ihn abzuholen und dann auch dementsprechend, sage ich mal, zu fordern auch, ne? Also in seinem Rahmen. Und das fängt ja meistens schon damit an, morgens aufzustehen, also mal aufzustehen, zu frühstücken, so gewisse Dinge, so einen Ablauf so regelmäßig zu haben, vielleicht in eine Werkstatt zu gehen, einer Tätigkeit nachzugehen. So ein bisschen Routine, aber dass man aufsteht. Mal egal, was man macht, aber diese Routine, dass man halt wieder lernt, so sein Leben so ein bisschen zu führen, ne? Ohne dass es immer einem von außen vorgegeben wird.
Das ist so Ihr Ziel, was genau. Sie da tätig
ja.
anstreben.
Genau, dass sie sich alle wohlfühlen und nicht denken, ich sitze jetzt hier in meinem Zimmer und ich bin nutzlos. Dann wäre das der falsche Ansatz für mich.
Mhm. Gibt es bei Ihnen auch sowas, wo Sie sagen, das wäre toll, wenn ich das erreichen könnte oder das möchte ich gern?
Ja, also bei mir ist es so, dass ich ja unterschiedliche Träger habe, für die ich wirke und Räume und bin also als unterschiedlicher Helfer unterwegs. Und für mich ist es immer schön zu sehen, dass aus Hilfebedürftigen selber Helfer werden können, dass dieser Sprung geschaffen wird, ne? Dass also so auch vielleicht so eine kleine Kettenreaktion entsteht, ne? Ich habe zum Beispiel einen Kunstraum für Autisten gegründet. Seit 5 Jahren kommen dort bis zu 20 Autisten jede Woche zusammen für viele Stunden. Und ich kann mich jetzt mal langsam mal zurücklehnen. Ich kann mich entbehrlich machen. Und es läuft jetzt trotzdem weiter. Und ich bin nicht der Einzige, der als Ansprechpartner sich auskennt, sondern immer mehr, die dort stabil und auch mit Hochbegabung, gerade in dem Bereich, tätig sind, die erkraften daran, indem sie anderen Kraft spenden. Ne? Das ist so ein System. Ne? Und Herr Fretter hat ja auch eine Pair-Beratung gemacht oder eine Coaching-Ausbildung. Aber vieles lebt einfach davon, dass eine Gruppendynamik entsteht, dass einfach viele für den Einzelnen da sein dürfen. Und das ist so für mich ein Bestreben, ne? Zu sehen, dass es einfach auch Berührungspunkte gibt. Es gibt eben eine Integration, also die Freundeskreise vermischen sich. Ne? Da gibt es keine Hierarchie, sondern das ist auf Augenhöhe alles, ne? Und sehr humoristisch.
Da bin ich ja mit meinem Motto, kein Mensch ist eine Insel, hier genau richtig. Ne?
Der also, Humor ist wichtig.
Ja. Und der Humor, ja, der ist wichtig, genau. Hatten Sie oder so ein Ziel im Kopf, ich möchte gern das und das erreichen, vielleicht geht das besser, wenn ich hier mit Frank Elias zusammen wohne?
Ja, also das war, wie gesagt, also ich wollte wieder eine Familie, also meine eigene Familie ist ja so ein bisschen problematisch. Also bin halt mit 3 Geschwistern groß geworden. Und die andere Option wäre gewesen, also bei WG gesucht, was zu machen. Aber dann habe ich mich halt dran erinnert. Ja, da gibt es ja auch von der Liga das. Und ja, dann war es halt direkt ein Volltreffer, gerade mit dieser Traumwohnung und mit dem Herrn Elias. Aber ich sehe das jetzt nicht so als, also ich würde in dieser Wohnung würde ich gerne weiterleben. Aber ich möchte aber auch, weil Herr Frank ja da auch sehr ambitioniert ist, so langsam fühle ich mich halt wieder sehr stabil. Das wird jetzt die nächsten Monate werden es zeigen. Also dann würde ich den Platz auch wieder frei machen, weil wenn er da jemand anderes den Raum bieten möchte. Also ich suche auch jetzt schon, habe einen Freund, mit dem ich eventuell zusammenziehen könnte oder so. Ja, also ich.
Also war schon so eine Stabilisierung durch dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auch dieser Kiez, wo ich jetzt hier wohne. Ich wohne seit 30 Jahren in Bonn ungefähr. Ich bin zum Studieren hergekommen und kannte die Gegend natürlich. Habe auch schon mal hier in der Nähe gewohnt, als Junge, als Student noch in der Endphase. Und ja, jetzt bin ich wieder hier und habe auch schon angefangen, einen Beitrag zu leisten, auch zum Kulturleben. Hab selber bei dem Kirschblütenfest zum ersten Mal so eine offene Bühne veranstaltet. Hier unten im Hof, das ist ja auch eine Traumlage und die Nachbarschaft macht da mit und ja.
Ach toll, das hört sich sehr gut an. Ja. Wie sieht so Ihr Alltag aus, Frau Wennekamp, mit Ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern? Einen haben Sie oder einen? Nee, zurzeit?
Zurzeit habe ich einen Mitbewohner und der Alltag sieht so aus, der geht morgens früh in eine Werkstatt, die bei uns in der Nähe ist. Und der arbeitet also Vollzeit. Der ist so circa auch 15.30 Uhr, 16 Uhr ist der zu Hause. Und meistens dann reden wir. Er hat dann immer den Bedarf, er muss sich dann mit jemandem unterhalten und seinen ganzen Tag erzählen und was er gut fand, was er schlecht fand, wo er sich geärgert hat oder was er nicht toll findet oder was er vorhat. Also der lebt unheimlich nach der Uhrzeit. Und die Uhrzeit ist sehr wichtig. Also das muss alles so für ihn in seinem Rahmen sein. Und das teilt er mir dann mit und seine Pläne. Und ja, und dann zieht er sich aber zurück, weil er dann auch seine Ruhephase braucht. Ja, und in seiner Ruhephase dann kommt er dann auch immer wieder mal runter oder findet uns, wo auch immer wir sind, im Garten, unten, oben, wie auch immer, weil er dann noch was erzählen muss, weil er sich dann wieder was überlegt hat. Ja, das ist halt so, wenn er arbeiten geht und die Wochenenden, die sind unterschiedlich, man unternimmt mal was zusammen. Also wir waren jetzt mal zu einem Paul Panzer Konzert, weil er liebt Paul Panzer. Und dann habe ich das bei uns in der Nähe gehabt und habe ihn gefragt, ob er denn nicht mal Lust hätte, da hinzugehen. Also weil er kann das nicht so gut haben mit so vielen Menschen. Aber ich habe gesagt, willst du es nicht mal probieren? Wir gehen ja mit. konnte er sich drauf einlassen und fand es dann im Nachhinein also total super, so dass er da nochmal mit hingehen würde, wenn man ihm sowas anbietet. Ne? Mhm. Er hat also noch nicht vieles so gesehen in seinem Leben. Vieles ist für ihn jetzt das erste Mal, wenn ich es ihm anbiete, irgendwo hinzugehen oder warum? Wir gehen, ja, weil es hat sich für ihn nie ergeben, es hat ihn nie jemand mitgenommen und ja, er ist so ein bisschen so alleine gelassen gewesen für sich. Und er ist immer ganz erstaunt darüber, dass er sich so frei bewegen darf. Oder dass er sich selber Entscheidungen treffen darf, was er sich jetzt, was er sich nicht. Ist ein ganz großes Thema. Kann ich da hingehen, kann ich nicht da hingehen? Und also er muss diese Freiheiten lernen, dass ihm nicht jemand immer sagt, so jetzt gehst du dahin und das machst du dann und das machst du jetzt. Also dass er das selber entscheidet, das ist für ihn jetzt eine Herausforderung. Und vor allen Dingen, dass er gesellschaftlich integriert wird, dass man ihn mit zu einem Konzert nimmt, zu einem Open Air irgendwo, zu einer Veranstaltung, mit Essen. Also dass er gefragt wird, möchtest du mit Essen gehen? Und er kann entscheiden, ja, ich möchte oder nein, ich möchte nicht. Ne, weil die Frage hat sich nie für ihn gestellt.
Weil er in einem Heim gelebt hat?
Nein, nee. Nein, weil es einfach so war für ihn. Mhm. Er hat nicht in einem Heim gelebt, nein.
Gab es dann auch schon mal Schwierigkeiten? Also ich hätte eigentlich so die Frage noch im Köcher gehabt, auf welche Einschränkungen muss man sich so einstellen? Aber das ist ja von Mensch zu Mensch ganz verschieden. Außerdem bringt man ja selber auch Einschränkungen mit in diese Melange dann. Deswegen ist es eigentlich eine ziemlich sinnfreie Frage. Aber ich würde trotzdem mal gern wissen, gibt es auch Schwierigkeiten dann schon mal? Weil das klingt ja jetzt richtig rührend irgendwie und toll und auch motivierend.
Ist es auch toll und ja, das einzige Negative ist, er hat natürlich kein Maß und Ziel, was Essen anbelangt. Und da muss man halt drauf achten. Und da haben wir jetzt wirklich über Jahre gesucht, wie kann man ihm da begegnen, dass er sich nicht bevormundet fühlt. Das waren immer so, er wurde sehr böse, wenn man ihn drauf ansprach, wie viel er wiegt oder dass er nicht so viel essen soll. Oder das hat ihn halt genervt. Ne? Das war in der Werkstatt so, wenn ihm da jemand gesagt hat, essen Sie jetzt mal nicht so viel oder essen Sie langsamer oder was haben Sie denn alles wieder mit? Weil der ist natürlich bei mir rausgegangen mit seinem normalen Frühstück. Und was ich ja dann nicht mehr kontrollieren kann, ist, wenn er den Weg über Lidl macht und sich da nochmal eindeckt und zur Werkstatt geht und das alles isst. So, das hat man da gesehen und die haben ihn dann nicht so nett angesprochen darauf. Und da war er schon ziemlich genervt und auch, das hat ihn auch teilweise sehr getroffen. Also man muss da wirklich auch, so schlimm wie es dann ist, aber dieses Feingefühl halt finden für ihn, um... Er kann so diese Zwischensätze so nicht, wenn man irgendwas sagt, dann ist das für ihn so, wie man es gesagt hat. Er kann das nicht filtern. Ja. Und das war halt sehr schwierig am Anfang. Ne? Mhm. Gut, da haben wir uns jetzt auf einer Ebene getroffen und wir kommen da jetzt, sage ich mal, sehr gut aneinander zusammen. Mhm. Und er sagt dann jetzt auch, weil er hat jetzt selber eine Kalorientabelle und wir haben gesagt, 2000 Kalorien kannst du essen, es ist egal, was du isst, da musst du jetzt selber drauf achten. Du musst das selber in den Griff kriegen, du musst es dir aufschreiben und wenn du jetzt eine ganze Tafel Schokolade isst, dann weißt du, die hat so und so viel Kalorien, dann musst du dir das vielleicht beim Mittagessen einsparen, je nachdem, wann er sie gegessen hat. Und da sind wir jetzt und es scheint zu klappen. Ich bin mal gespannt.
Also Sie wohnen mit ihm da?
Ja, ich wohne mit ihm da und ich habe noch 4 andere Mitbewohner. Ist mein Sohn da, also 2 meiner Söhne wohnen halt da und die Freundin meines Sohnes und noch ein Kollege meines Sohnes.
Mhm. Also auch eine WG tatsächlich.
Ja, es ist tatsächlich eine WG und jeder, der dazukommt, ist Mitbewohner.
Und als ich vorhin Sie nach Ihrem Alltag fragte, dachte ich auch, dass Sie vielleicht auch dann berufstätig sind und aus dem Haus gehen, oder?
Ich war berufstätig, ich war in der Altenpflege. Aber das mache ich nicht mehr, weil ich habe das aufgehört, als ich meine Eltern gepflegt habe, meinen Vater gepflegt habe und ich bin halt zu Hause. Mhm. Ich mache das und so ist es.
Okay, gut. Kommen wir nochmal zu Ihnen beiden hier in Bonn, wo Sie zusammen wohnen. Wie sieht Ihr Alltag aus, Ihr Zusammenleben?
Ja, bei mir ist es so, mir wurde eine Erwerbsminderungsrente zugebilligt. Das ist halt mein Erwerb. Dann bin ich jetzt zwischen 2 Jobs, also ich habe meinen Job. Ich habe lange in der Behörde gearbeitet, bin Geoinformatiker von Beruf und habe da 18 Jahre gearbeitet und dann gab es in dieser Corona-Zeit, ja, da gab es so ein bisschen ein Zusammen. Ja, da wurde mir nahegelegt, auch einen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen, was ich dann auch gemacht habe. Und ich gehe jetzt zum Arbeitstraining dreimal die Woche zur Caritas. Für mich ist das eigentlich wie so ein Coworking Space geworden. Ich helfe da auch den anderen, wenn sie Bewerbungen schreiben oder ich kenne mich halt auch sehr gut aus mit Computern, Excel, Programmierung und Bewerbungen schreiben oder Lebensläufe und sowas. Und da ansonsten darüber hinaus verfolge ich da halt meine eigenen Projekte. Ich habe jetzt mich geoutet als Vater eines in einer Entfremdungssituation. Ich habe jetzt 5 Jahre meinen Sohn nicht gesehen und erlebe das halt als eigentlich meinen Hauptschmerz und das Hauptstigma, was ich halt aushalten muss. Will aber da einen Beitrag leisten, indem ich eine App entwickle, die zur Heilung von solchen Situationen beitragen kann. Also die soll auch systemisch ausgerichtet sein. Ich habe mich da jetzt geoutet und habe auch schon Zulauf bekommen. Also mindestens einen interessanten Mann, der was Ähnliches vorhat. Und den habe ich halt darüber kennengelernt, dass ich bei Facebook so Postings gemacht habe. Da gibt es ja bestimmt an die 10 solcher Gruppen mit Tausenden von Fällen, ne? Und das heißt mal, also ich arbeite eigentlich jeden Tag. Ich bin auch wieder voll erwerbsfähig. Ich habe immer wieder Bewerbungsgespräche und
Okay. Also das heißt, die sind hier und sind unterwegs und in diesem Coworking-Space.
Wir haben uns eigentlich fast angeglichen in der Art und Weise, wie wir leben. Der Herr Elias ist ja auch viel unterwegs mit seinen Klienten, aber auch halt dann immer wieder zu Hause und ist bei mir eigentlich so ein ähnlicher Alltag geworden. Ja.
Genau. Wollen Sie noch was hinzufügen zu Ihrem gemeinsamen Alltag? Wer macht was? Wer wäscht ab? Wer kocht? Und was weiß ich, was so man da irgendwie miteinander aushandeln muss?
Nein, also im Endeffekt ist es so, dass Herr Fretter sein Zimmer hat und das ist natürlich seine Angelegenheit, da mische ich mich nicht ein. Ich mache das Katzenklo, glaube ich, ein bisschen öfter sauber, aber nein, es ist schon stimmig. Ich sehe ja auch einfach den Auftrag, den Haushalt hatte ich in der Regel unter meine Fittiche genommen, aber eigentlich machst du ja jetzt auch Küchenzeile und Spülmaschine. Das hat sich jetzt so schon auch ohne Putzplan eingespielt. Ne? Mhm. Und ich habe auch einen Klienten von mir, den der Herr Fretter zum KISA-Training begleitet. Das war auch eine Erfolgsgeschichte, dass er da als Minijobber da sozusagen jetzt auch nochmal tätig sein kann. Und das funktioniert alles ganz geschmeidig.
Mhm. Ne? Aber Sie haben am Telefon, am Vorgespräch gesagt, jetzt hatten Sie schon Ihren ersten Krach. Das interessiert mich natürlich. Wer möchte davon erzählen?
Ja, ich ich stehe dazu. Natürlich erlebe ich diese Stimmungsschwankungen. Ich hatte so eine Hochphase, also jetzt ohne jetzt manisch zu sein oder so, oder hypomanisch, also um die Karnevalszeit, dann ist der Herr Elias in Urlaub geflogen und als er dann wiederkam, fing bei mir so eine Zeit an, wo ich halt nochmal, an ein paar Sachen zu knabbern hatte, also ich hab, und das war bei mir, ist bei mir immer so, ich gehe dann in den Rückzug, aber das ist halt so ein inneres Verarbeiten von Fragen, von Lebensfragen, ne? Also auch, was ist meine Aufgabe, was kann ich leisten, wie halte ich das weiter aus, eben dieses Drama mit meinem Sohn und meiner Ex-Frau und auch eben diese berufliche Situation. Ich hatte dann ein Vorstellungsgespräch, wo ich den Job dann nicht bekommen habe, war aber eigentlich auch froh, dass ich ihn nicht bekommen habe. Aber so ist halt, sind da immer wieder auch Phasen des Zweifelns da. Ja. Und
aber wieso war das konflikthaft?
Nein, ich bin dann da wieder rausgekommen und das ist halt dann wirklich bei mir von einem Tag auf den nächsten. Ich habe dann irgendwie gut geträumt und auch da unbewusst Sachen verarbeitet, hatte da was sehr Spannendes entdeckt, was mir sehr geholfen hat, also die Puzzlesteine neu oder ein paar neue zu finden und die auch jetzt stimmig zu einem Gesamtbild zusammenlegen zu können und dann platzt bei mir der Knoten, wissen Sie, dann bin ich voller Energie und ja, dann entstehen halt bei mir solche Durchschlafstörungen. Das heißt, ich bin dann müde abends, auch zu vernünftigen Zeiten, gehe dann ins Bett, aber bin dann nach 2-3 Stunden wieder wie Mr. 1000 Volt, ne, voll.
Oh, voll. Ja, das kann anstrengend sein.
Genau, und dann, dann fehlt manchmal ein bisschen der Schlaf, dann wird man ein bisschen gereizter vielleicht auch, ne, und setzt sich dann auch vielleicht mehr zur Wehr, als die anderen das kennen. Ja, und dann habe ich aber dafür gesorgt. Also ich bin auch dankbar dafür, dass auch die Frau, meine Betreuerin von der Liga, die Frau Döring, hat die hat das halt auch gemerkt, die machen sich dann alle Sorgen. Und das habe ich halt gelernt, mich darüber zu freuen. Also ich sage dann zwar immer, es gibt ja andere Möglichkeiten, so diese Energie zu transformieren. Beten Sie für mich oder ne? Machen sich keine Sorgen, also im Sinne von Angst beladen. Ne? Aber das, ich genieße das und habe dann aber auch eben Schritte eingeleitet. Ich bin ja auch regelmäßig bei meiner Psychiaterin und habe dann halt eine Bedarfsmedikation zum Schlafen mir nochmal besorgt. Und wenn ich die nehme, dann hilft mir das auch sehr.
Wieso hat sich das dann mit Ihnen gerieben? Also was war jetzt der?
Ach, das war jetzt eine Banalität. Das ist ein Scherz, über den er immer gerne, ein Running Gag, über den er eigentlich immer lacht oder wir lachen. Und in dem Moment war das dann aber eine Verärgerung. Er wurde laut, weil ich aber auch gerade ein bisschen überarbeitet war, bin ich dann empfindlich geworden und dann schaukelte sich das ungefähr 4 Minuten und 33 Sekunden hoch. Und schwappte dann auch wieder runter und am nächsten Tag haben wir uns wieder entschuldigt, beide. Und das war jetzt nichts Kindertraumatisierendes, aber es ist halt doch auch jetzt nie vorher so gewesen. Ne? Das ist also nach einem Jahr und 3 Monaten jetzt eine Auseinandersetzung gewesen. Und als Sie angerufen haben, war das gerade ganz frisch. Deswegen erwähnte ich das jetzt. Ne?
Ja, das sind ja auch Sachen, die mich interessieren. Ne? Sowas kann ja sowieso immer im Zusammenleben passieren. Ne? Vielleicht dann, da möchte ich Sie gleich auch noch nachfragen, Frau Wennecke. Ah, Sie lachen schon, ich reich mal eben das Mikro rüber. Ich habe
eine Situation vor Augen. Letztes Jahr, wir haben gegrillt und wir bereiten uns ja immer so ein bisschen vor, wer muss wann arbeiten und wie kommt man am besten zusammen, und so, dass jeder auch sein Essen hat. Und ich wusste, ich hatte den nächsten Tag einen Termin und wir haben dann die Sachen auch so weggestellt und hatten noch jede Menge Fleisch gegrillt da mit den Beilagen und habe dann zu den anderen gesagt, also wisst ihr, das steht dann im Kühlschrank, wenn ich nicht da bin, dann könnt ihr dann essen. Und ich komme nach Hause und alle sitzen erbost da und sagen, sag mal, willst du uns eigentlich hier vergackeiern? Wo war das Essen? Wir hatten kein Fleisch. Und ja, dann begann die Recherche und dann stellte sich heraus, dass unser Mitbewohner dieses ganze Tablett mal sich vorgenommen hatte und es hatte auch geschmeckt. Und es war vorher schon mal passiert, aber da haben wir uns keine Gedanken gemacht, weil da sind wir gar nicht so dahinter gekommen, dass das jetzt einer alleine gegessen haben könnte. Aber jetzt war es dann so, weil es war wirklich nur er und ich dort und ich wusste ganz genau, ich war es nicht. Aber und das dann zuzugeben, das war schon schwierig. Und dann da, sage ich mal, vorzudringen und ihm begreiflich zu machen in der Situation, also das war nicht in Ordnung. Die anderen hatten jetzt halt nichts zu essen, weil du dich da so unnatürlich bereichert hast am Essen. Und da war schon eine kleine Missstimmung. Also wenn die von der Arbeit kommen oder müssen gehen und finden nichts mehr vor, was eigentlich da ist, das war nicht so schön in dem Moment. Mhm. Aber im Nachhinein, man konnte drüber lachen und heute sagen sie dann schon, aber denk dran, ne, wir wollen auch noch was haben. Ne? Lass uns bitte ein Stück für jeden da. Du weißt ja, wie viel hier wohnen und so. Ne? Also der Scherz ist jetzt wieder da. Aber in dem Moment war es nicht zum Lachen, ne? Weil es war weg. Ne?
Haben Sie auch schon mal so das Fachteam dann, also nicht in so einer Situation, aber in Konflikten auch zu Rate gezogen und zur Unterstützung gebraucht?
Ja, das gab es natürlich auch. Ne? Jetzt nicht hier in dem Fall, Das gab es natürlich auch. Wenn Sachen halt passieren und Leute den Tag zur Nacht machen und umgekehrt und alles stören und nur noch rauf und runter laufen und man hört, weil zum Rauchen muss man vor die Tür gehen, also wenn es Raucher sind, ne? Und dann merkt man halt, dass so 50 Mal die Türe in der Nacht geht, rein, raus und der Nächste sagt, meine Güte, das macht mich verrückt, ich muss arbeiten, ich kann ja gar nicht richtig schlafen und da sind nachher zig Leute, die da wach sind. Dann muss man schon auch mal mit den Fachleuten sprechen, wie kriegen wir dem das jetzt, dass das aufhört. Ne? Eine Regelung irgendwie hin, dass alle damit leben können oder dass man vielleicht auch nachts schläft. Ne? Das ist auch so eine Geschichte.
Also ich habe jetzt schon so das Gefühl, gerade bei Ihnen, dass Sie sind so eine geerdete Frau, habe ich das Gefühl, die auch was sagt, wenn sie was stört. Also gibt es so Eigenschaften, die man da mitbringen sollte, Fähigkeiten oder Haltungen, die wichtig sind, wenn man so bei Liga mitmacht?
Ich weiß nicht. Also ich meine, jeder ist so, wie er ist. Und wenn man sich das überlegt da oder sich dafür entscheidet, dann versucht man das ja in seinen Alltag zu integrieren. Ich bin nun mal ein Mensch, ich sag's Ihnen direkt, wenn mir was nicht passt. Kann auch nicht jeder mit umgehen vielleicht, aber auch das lernt man ja nachher und verpackt es dann ein wenig anders. Aber ich bin eigentlich da ein sehr direkter Mensch und sag, also das geht jetzt nicht oder andere stören sich da dran, was können wir tun? Ne? Mhm. Also jetzt nicht, das hörst du auf, aber man versucht da einen Konsens zu finden, wie jeder damit zurechtkommt. Mhm. Und ich denke, das ist wichtig.
Und gleichzeitig auch irgendwie so eine tolerante Haltung oder Menschen neugierig auf Menschen zu sein, Menschen zu mögen.
Ja, Menschen zu mögen auf jeden Fall, weil jeder bringt ja, wie gesagt, seine Eigenschaften mit. Man muss sich auch ein bisschen darauf einlassen können, ne? Weil es ist ja nicht Sinn der Sache, dass jeder, der einzieht, dann plötzlich so sein muss wie alle anderen, die da leben. Jeder hat seinen Freiraum und den kann er auch haben, aber man muss immer wieder dieses finden, wie kommen wir zusammen? Und da gibt es natürlich eine klare Vorstellung und meistens klappt das auch immer.
Mhm. Glaube ich Ihnen. Was meinen Sie? Muss man so eine bestimmte Haltung mitbringen oder was sollte man können?
Also eine gewisse Menschenfreundlichkeit sollte man klar natürlich haben. Also mir persönlich macht es immer Spaß, die Lebensqualität meiner Mitmenschen zu steigern. Das zeigen ja die unterschiedlichen Berufe, in denen ich auch wirksam bin. Und in diesen habe ich natürlich dann auch immer wieder mit Kollegen oder mit auch Institutionen zu tun, wo Vertreter, vielleicht ein bisschen nervendünner aufgestellt sind. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, wenn jemand schnell empfindlich ist, kränkbar ist oder auch so ein Machtding, ein schlechtes Selbstwertgefühl hat und dann natürlich vielleicht sich definiert an den Schwächen der anderen. Aber es ist jetzt die Ausnahme. Und die Neugier auf Menschen natürlich, ne? Und auf deren Geschichten.
Und Humor. Das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal.
Der Humor, der darf nicht fehlen.
Ja. Was würden Sie selber sagen, Sie als Mitbewohner jetzt, was sollten diejenigen mitbringen, die Leute aufnehmen?
Ja, also Antwort etwas indirekt. Es gibt einen wunderbaren Vortrag von einem systemischen Therapeut und Psychiater, auf den ich mal gestoßen bin, von Fritz B. Simon, der auch im Karl-Auer-Verlag einige Bücher veröffentlicht hat. Und der hat einen Vortrag gehalten, den findet man bei YouTube mit der Überschrift "Wozu Diagnosen?", der einem also das nahe bringt, dass es natürlich Sinn macht, also dass es keinen Sinn macht, also vollkommen anti-Diagnosen zu sein, weil es einfach unheimlich hilft, im Dialog mit anderen Fachexperten zu bleiben und eben nicht im Gesundheitssystem vollkommen rauszufallen. Aber also ich bin halt ein Freund eben von systemischer Betrachtung und man ist ja eben nicht nur biochemisch krank, das Nervensystem ist irgendwie krank geworden. Also das ist schon das, was mir auch einige Psychiater versucht haben nahezulegen. Ne? Also so eine biologische Sicht der Dinge, dass da ich jetzt meinen Rest meines Lebens halt von Psychopharmaka abhängig bin. Was ich einfach nicht glaube. Also ich glaube an die Genesung und dass es auch die Genetik alleine es nicht ausmacht. Und klar, eine Offenheit und Respekt voreinander. Ja, und klar, so Grundwerte, die auch in allen spirituellen Richtungen halt genannt werden. Ne? Also, ja.
Okay, mich interessiert nochmal, Sie sind ja jetzt quasi Angehörige ehrenhalber, habe ich das mal so für mich formuliert. Und welche Rolle spielen denn jetzt so die wahren Familien, also die Ursprungsfamilien oder eben die Angeheirateten? Welche Rolle spielen die so in diesem Kontext des Zusammenlebens?
Eigentlich bei mir immer. Die ganzen 10 Jahre, würde ich sagen, eine geringe. Es sind immer Familienmitglieder da. Aber von den Klienten oder von den Mitbewohnern. Aber ich denke auch, es ist ein Unterschied, ob ich da als Familienmitglied nah dran bin. Weil dann sehe ich das ganz anders. Das will man ja oft gar nicht so sehen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich sag mal so, diese Familie ist, glaube ich, wenn sowas innerhalb stattfindet, sehr schwierig. Und dann ist es auch gut, wenn man sich entscheiden kann, woanders zu leben, da zwar auch eine Familie hat, aber das ist was ganz anderes, weil man ist da nicht so nah dran. Man zieht von sich aus keine Parallelen zu dem Bewohner oder umgekehrt. Das ist was ganz anderes. Das macht das Ganze etwas entspannter. Das heißt auch nicht, dass die Familienmitglieder, sei es jetzt Schwester, Vater, Mutter, das nicht interessiert. Die interessiert das sehr wohl, auch Kinder. Aber die wissen halt nicht, wie man da so mit umgehen. Und da finden, glaube ich, auch viele Verletzungen statt. Mhm. Und dem kann man so entkommen, wenn man in so einer Familie wohnt, wo das alles ein bisschen ruhiger abgeht, wo man ganz anders auf die Geschichten oder vielleicht auch manche Geschichten da gar nicht so interessieren, weil man da einfach drüber hinweg, weil man da nicht von betroffen ist. Und das macht es, glaube ich, noch mal ein Stück weit besser, diese Distanz zur Familie. Und dann kann man sich wieder neu finden. Mhm. So, also ich denke immer, das ist eine Bereicherung für Bewohner, die also in Liga unterkommen, wieder sich mit ihrer Familie auf einen guten Weg zu machen. Ne? Weil die Distanz da ist, man hört auch andere Meinungen. Wenn ich dann halt gefragt werde oder ich kriege dann was gesagt, ah, das war so und so, und dann gucke ich vielleicht mit meinen Augen nochmal und sage dann, guck mal, der hat ja vielleicht auch das so durchgemacht und deshalb ist das so. Und da müsste halt diesen Konsens, man kann da schon mal ein bisschen so zwischen
vermitteln
und dann klappt das auch, finde ich. Also das werden nie immer wieder ganze Freunde, je nachdem, was vorgefallen ist, aber wieder, dass man redet.
Also es kommen auch mal welche zu Besuch.
Ja, das habe ich auch gehabt. Ne?
Mhm. Ja. Mhm. Interessant, ja. Weil der Podcast ist ja vom BAPK, das heißt, das hören auch viele Angehörige, die sich dann auch fragen, ja, wäre das auch was für meinen Angehörigen sozusagen, ne? Und oder wieso sind die jetzt, geht das bei denen besser? Ich bin doch, lieb doch mein Kind oder mein Mann oder so.
Also in meinem Haus wird die Familie auch mit integriert. Das finde ich mal ganz wichtig. Also wenn wir von systemischen Ansätzen sprechen, dann ist es natürlich auch wichtig, die Vorgeschichte und dass die Herkunftsfamilie irgendwie, ne, dass da auch was ausgeheilt werden darf. Und ich habe, glaube ich, mit allen Vertretern deiner Familie schon viele Gespräche gehabt. Und du hast ja auch direkt schon einen Geburtstag hier gefeiert. Ne? Nach 2 Monaten gab es schon eine dicke Party und er hat alle seine Leute eingeladen. Ne? Und dann habe ich natürlich auch erstmal von heute auf morgen eine Gruppe von 20 Leuten kennengelernt. Ne? Oder wie viele waren das damals?
Schon eine große Gruppe. Auf der Dachterrasse waren wir so 20 Leute, ja. Meine Schwester mit ihrem Sohn war auch dabei. Mein Zwillingsbruder konnte an dem Tag nicht und mein ältester Bruder. Also weil ich zum Thema Familie habe, kann ich ja davon Glück reden, dass es da nie Zerwürfnisse gegeben hat. Also die haben ja immer zu mir gestanden. Vor allen Dingen auch meine Schwester hat mir sehr geholfen in meiner letzten Krise, also da, wo ich meine Wohnung unter Wasser gesetzt habe in so einer manischen Phase und die dann auch verloren habe. Und alle haben dann auch mit angepackt. Beim Umzug, Auszug und meine Mutter ist jetzt interessanterweise auch aus dem Sauerland hierher gezogen, aus Pflegegründen und da habe ich ja wirklich das Glück.
Ja, nur jetzt halt ihre Frau und
ja, das die Seite ist ein bisschen schwierig, ja.
Ja, genau. Die haben jetzt noch keinen Anteil nehmen können hier in ihrem Leben.
Nee, die habe ich natürlich schon mehrfach eingeladen, aber ja.
Okay, verstehe. Was ist eigentlich wirksam, das finde ich so interessant bei diesem Zusammenleben, wenn das so ein bisschen genesungsfördernd, haltgebend ist, was ist wirksam, was passiert da? Was ist die Zauberkraft sozusagen?
Also ich habe ja nun auch ganz viele krasse, ganz traurige Schicksale durch die Streetworkerschaft und habe da auch mit wirklich krassen Klientel zu tun, drogenabhängigen Menschen. Und auch mit ganz unterschiedlichen psychischen Erkrankungen über einen Bevo-Träger. Und ich stelle immer wieder fest, dass die eigene Lebensfreude, glaube ich, irgendwie überschwappt. Also wenn man mit sich selbst im Reinen ist und lebensfroh oder Spaß hat, dann ist das mehr Übertragung als jetzt ein Fachwissen, ein akademischer Wissensstand, der dann systemisch irgendwie übertragen wird. Ne? Und das ist, glaube ich, der Unterschied, den die Liga oder die Gastfamilie im Angebot hält. Es ist nicht die Kopfebene, sondern da geht es halt ums Herz. Ne? Und da ist man integriert in einem Familiensystem, das hat ein Ätherleib, das hat ein Kraftfeld, ist da und dann dockt sich derjenige halt an. Ne? Und das funktioniert, das klappt.
Ja, es ist so, ich bin auch eigentlich immer so ein fröhlicher Mensch und man hat mir ja auch schon gefragt, meine Güte, welchen Kaffee hast du heute Morgen getrunken, dass du schon so gut gelaunt bist, aber es ist nun mal so und das steckt auch nachher an. Ich sag mal, ich bin niemand, der so trübsalblasend durch die Gegend läuft. Ich habe auch immer Ideen, komm mal hier hin, kannst mal hier anpacken, hilfst mal hier oder so und das schwappt nachher wirklich über, wenn man so einen kleinen Weg dann zeigen kann, ne, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Ne?
Was hat Ihnen hier gut getan bisher?
Ja, ich hatte ja eben erwähnt, wir haben uns ja über Frankl kennengelernt und dabei sind wir auch geblieben. Also Frankl und nicht nur das, der Frank und ich, wir teilen auch die das Interesse an anthroposophischer Erziehung und anthroposophischem Denken und ja, Erziehung zur Freiheit, ne, überhaupt Freiheit im Allgemeinen. Also ich fühle mich hier nicht überwacht und kontrolliert, sondern konnte halt von vornherein ja das machen, was, also natürlich ohne die Freiheit der anderen einzuschränken. Und hab auch Freude daran, seine Tochter hier um mich zu haben, die wird ja jetzt 10. Ne, und, ja.
Also das mit dem Herzen können Sie unterschreiben?
Ja, voll, ja.
Ja, und was haben Sie davon? Also Sie kriegen das auch was zurück, nehme ich an, ne?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ne? Also die Erfahrung, ich habe jetzt das erste Mal überhaupt überlegt, vielleicht suche ich mal das Sauerland und ich kann mich besser durchsetzen. Ne? Er wollte in meinem großen Bett schlafen, da habe ich ihm Nein gesagt.
Okay, lassen wir es vielleicht humoristisch ausklingen. Was würden Sie so, vielleicht noch einen Satz, den Sie Leuten sagen würden, die sagen auch, vielleicht mache ich das auch, irgendwie, was soll man bedenken?
Ja, man ist nicht alleine, nur dann, wenn man es möchte.
Möchten Sie da auch noch ein Wort zu sagen?
Ja, an all die Leute, die alleine in Einfamilienhäusern oder Mehrfamilienhäusern wohnen, Leute, meldet euch bei der Liga. Es tut nicht weh und habt keine Angst.
Das war Unerhört Nah. Der Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Dies ist ein Projekt des BAPK mit Unterstützung der Barmer Krankenkasse. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir mit Menschen sprechen, die verdammt nah dran sind.